Liebe Gemeinde, ein iPad hat eine unglaubliche Faszination. Es besitzt eine unglaubliche Faszination für Kinder. Da gibt es bestimmte kindermanipulierende Apps, die eine besondere Anziehungskraft ausüben. Zum Beispiel Super Mario oder andere so Jump-and-Run-Spiele. Ein Kollege erzählte mir, dass er von einem Bekannten einen aussortierten iPad geschenkt bekam. Sein 9-jähriger Sohn platzte fast vor Freude. Was sich der Junge nun alles vorstellte, welche Herrlichkeiten kann er auf diesem iPad erleben, mal ganz ungestört von den Eltern seine Spiele spielen. Er malt sich aus, wie sein Leben einen neuen Sinn bekam. Tief ergriffen von dem, wie sein Leben neuen Schwung und neue Richtung bekommen würde. Wie das Traurige weniger traurig werden würde, weil er spielen kann. Wie das Anstrengende und Herausfordernde belohnt werden würde. Als sich Vater und Sohn an das Geschenk machen und es auspacken, versteinert sich ihr Blick. Sie treffen auf folgendes Bild. Einige von euch kennen das vielleicht. Es wird ein 4-stelliger Code abgefragt. Bei einem 4-stelligen Code gibt es 10.000 Möglichkeiten. 10 hoch 4. Ein 4-stelliger Code fehlt, um an ein erfülltes Leben zu gelangen. Jedes Mal, wenn Sie jetzt einen falschen Code probieren, wackelt das Bild. Nach einigen Versuchen muss man ja wenige Minuten warten, bis man wieder etwas eingeben kann und dann wieder etwas warten. Und die Wartezeiten zwischen diesen falschen Versuchen werden ja länger und länger. Es gibt nur einen richtigen Code, um an die Herrlichkeiten zu gelangen, die sich auf diesem iPad verbergen. Liebe Gemeinde, im dritten Teil unserer Gottesdienstreihe beschäftigen wir uns heute mit einem zentralen Inhalt der Reformation und unseres Glaubens: Jesus Christus. Jesus Christus allein. Nun mögen einige denken, dass wir uns darüber jetzt gar nicht so ausführlich unterhalten müssen. Zum einen, weil es schon etwas spät ist, aber vielleicht auch, weil gewisse Einigkeit darüber besteht, dass Jesus irgendwie zum christlichen Glauben dazugehört. Wir müssen das nicht erst begründen. Jesus Christus, seine Nachfolger und Nachfolgerinnen heißen ja Christen. Man hört eine Familienähnlichkeit und das reicht. Liebe Gemeinde, auch zur Zeit Martin Luthers gab es Jesus schon. Martin Luther hat Jesus jetzt auch nicht eingeführt in den christlichen Glauben. Umstritten war aber die Rolle, den Platz, den Jesus einnahm, wenn man über die eigene Seele nachdachte. Umstritten ist die Rolle von Jesus auch heute noch. Es gibt einige, die meinen, dass unsere Kirchen sogar Angst haben, über Jesus Christus zu sprechen. Eine Christusphobie ist ausgebrochen. Andere sind der Ansicht, ihren christlichen Glauben an Jesus vorbeiglauben zu können. Damals wie heute wurde und wird lieber vom lieben und guten Gott gesprochen, als von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Damals wie auch heute ist der Platz, den Jesus Christus für das eigene Heil einnimmt, umstritten. Nur ein richtiger Code? Für Luther war es hauptsächlich die Auseinandersetzung mit dem Reliquienkult, der ihn dazu bewog, in aller Klarheit festzuhalten, allein Jesus Christus. Reliquie heißt übersetzt ein Überbleibsel oder etwas Zurückgelassenes. Dabei wurden Gegenstände, Knochen, Körperteile von Heiligen, Märtyrern, Bischöfen oder auch anderen bekannten Christen aus der Bibel gesammelt und verehrt. Das besteht bis heute. Schon in der Frühzeit des Christentums wurden Märtyrer als Heilige im Sinn von Vorbildern verehrt. Aber erst im Mittelalter verschob sich der Akzent. Heilige waren jetzt nicht nur mehr Vorbilder im Glauben, sondern wurden zu Fürsprechern im Glauben. Sie vertraten nun den Einzelnen im Glauben. Und sie vertraten den Einzelnen vor Gott. Durch die Nähe zu dem Heiligen, durch den Blick auf den Heiligen, wurde mir jetzt die Nähe zu Gott garantiert. So wurden zum Beispiel Skelette vorbildhafter und bekannter Christen zerlegt und in einzelne Teile präsentiert. Ein Blick und die Nähe zu Gott ist dir garantiert. Das machen wir heute nicht so. Es wurde gesammelt, was das Zeug hielt. Holzsplitter aus dem Kreuz Jesu, das Blut Jesu, der Atem Jesu, der Milchzahn des neunjährigen Jesu, die Tränen Jesu, das Tischtuch des letzten Abendmahls, Gegenstände, Knochen und andere Körperteile von Bischöfen der frühen Kirche und vielleicht kennen einige das Turiner Grabtuch, mit dem Jesus möglicherweise in das Grab gelegt wurde und vieles mehr. Die Reliquienfrömmigkeit konzentriert wie ein Brennglas folgende Fragen. Wie kann ich vor Gott bestehen? Oder anders, wie kann meine Beziehung zu Gott heil werden? In diesem Leben, aber auch nach diesem Leben. Wie steht es um meine Seele? Findet meine Seele wieder nach Hause zu Gott? Wie kann mir meine Schuld abgenommen werden? Wie erfahre ich denn die Vergebung meiner Schuld? Wie komme ich dieser Herrlichkeit Gottes nahe? Jedem und jeder war auch damals klar, dass sie daraufhin geschaffen wurden, in Beziehung mit Gott zu leben. Und es war jedem und jeder klar, dass diese Beziehung irgendwie gestört war. Die brennende Frage war also nicht, ob es Gott gibt. Die brennende Frage war, wie ich als Mensch einen ungehinderten, direkten Zugang zu Gott bekomme. Wie ich vor Gott hörbar werde, sichtbar. Wie ich es schaffe, dass Gott mich ansieht, gnädig ansieht. Diese brennende Frage löste einen Boom der Reliquienverehrung und der Wallfahrten zur Zeit Martin Luthers aus. Ganz nebenbei erwähnt, die ganzen Prozessionen, Wallfahrten und die Begegnung mit Reliquien kosteten Geld. Für Menschen, die mit dem Übernatürlichen jetzt wenig Berührung haben, wirkt es vielleicht etwas skurril, wenn die Nabelschnur Jesu verehrt wird. Zentral an diesen Reliquien ist, diese konkreten, greifbaren Gegenstände sollen beweisbar, feststellbar, überprüfbar machen, dass ich irgendwie beitragen kann, dass meine Seele bei Gott Heimat findet. Zum einen gab es die Vorstellung, dass in einem kleinen Knochenstück etwa der ganze Heilige gegenwärtig ist. Diese Spuren des Heiligen sind ein Zugang, eine Tür zu Gott, vermitteln einem sozusagen Gott und seine Gnade. Gleichzeitig färbt etwas ab von dem Vermittelten auf den Betrachter. Die Pointe ist, wenn ich dem Guten nah bin, werde ich gut. Die Sorge der Menschen, dass sie im Jetzt und im Leben nach dem Tod aus den Armen Gottes fallen könnten. Die Sorge, dass ihr eigenes Leben, dass ihr Glaube ungenügend ist, das treibt viele Menschen an. Viele wissen um ihre Fehler, um ihre Schuld und sorgen sich um die Konsequenzen, fürchten Strafe. Und allein das Anschauen der Reliquie soll nun die Strafe verkürzen. Martin Luthers Freund, der Kurfürst von Sachsen, hatte immerhin 19.000 Reliquien gesammelt. Diese waren umgerechnet 1,9 Millionen Jahre Sündenerlass wert. Liebe Gemeinde, ich könnte jetzt in eine Martin-Luther-Vorlesung abrutschen und die vielen Stellen aufführen, wo Luther die Reliquien, ich zitiere mal, als nutzlose Hunds- und Rossknochen verspottet. Oder wie Luther mal bei einer Vorlesung erzählt hat, dass von den 12 Aposteln 14 allein in Deutschland liegen. Für ihn waren die Reliquien ein Totding. Wir könnten jetzt der Versuchung erliegen, zu meinen, dass sich aufgeklärte Christen einer solchen Kritik anschließen müssen. Liebe Gemeinde, es geht nicht um Reliquienbashing. Luther ist ein Licht aufgegangen. Und ja, sogar sein ganzer Zorn richtet sich dagegen, dass das menschliche Herz sich nur allzu schnell verleiten lässt. Verleiten zu Umwegen und zu Irrwegen. Zu Irrwegen, um in die Beziehung zu Gott zu kommen. Um Gnade zu empfangen, um die Herrlichkeit unseres Schöpfers zu empfangen. Nur ein richtiger Code, das Problem des menschlichen Herzens. Liebe Gemeinde, dass Menschen, ja auch Christen, ihr Herz an vermeintliche Spuren des Heiligen hängen, ist nichts Vergangenes. Es liegt nicht hinter uns, sondern durchzieht die christliche Religion und sagt viel über das Herz des Menschen aus. Es sagt viel über mein Herz aus und es sagt viel über dein Herz aus. Was meine ich damit? Das menschliche Herz sucht ständig andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten, an das es sich hängen kann. Davon spricht die Bibel häufig. Davon spricht die ganze Kirchengeschichte. Gestalten Wahrheiten, die greifbar sind, die wir uns an die Wand hängen können. Handlungen, die wir vollziehen, Rituale, die wir befolgen. Menschen, deren Meinungen zu unserer Gewissheit werden und zur Richtschnur. Das menschliche Herz sucht ständig nach vermeintlichen Spuren des Heiligen. Liebe Gemeinde, es ist noch nicht allzu lange her, dass etwa Adolf Hitler als Spur des Heiligen verstanden wurde. Hitler durch Gottes Gnaden mit Heiligen Geist ausgestattet, um die Kirche Jesu zu retten. Es waren treue, gläubige, bibelfeste und ehrliche Christen, die das vertraten. Diese Spur des Heiligen sollte erlösen, retten und heilen. Das menschliche Herz sucht ständig danach, erlöst zu werden. Spuren des Heiligen und sich selbst gerecht zu machen. Und das gilt auch für Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Da bricht immer wieder der alte Mensch durch, die Natur des Menschen, denn das ist die Richtung des menschlichen Herzens. So hängt sich das menschliche Herz an vermeintliche Spuren des Heiligen. In großem Getöse folgt es einem schön verpackten Überbleibsel und hofft, dass der Glanz der Spur auf einen selbst fällt. Unser Herz will diese vermeintlichen Spuren greifen und festhalten. Die Bibel nennt das Götzen. Ein Zeitgenosse Luthers sagte, dass unser Herz ist wie eine Götzenfabrik. Es sucht sich immer etwas, das es anbietet, meistens Vergängliches und Vorübergehendes. Unser Herz sucht ständig etwas, das es anbieten kann, dem es folgen kann. Und damit sind nicht nur Gegenstände gemeint oder politische Figuren, die nun endlich das christliche Abendland retten. Unser Herz kann auch das einfache Leben als vermeintliche Spur des Heiligen anbieten. Oder das erfolgreiche Leben anbieten. Es kann Sicherheit anbieten, gelingende Beziehungen anbieten oder den Partner fürs Leben anbieten. Oder den nächsten Job, der wirklich gut wird. Oder den nächsten Termin, wo ich mal wirklich zeigen kann. Einige Ereignisse, Mächte, Gestalten und Wahrheiten sind uns schnell verdächtig. Das ist gut so. Zum Beispiel, wenn Wellness, Politik oder Konsum zu einem erlösten Leben einladen. Und doch gibt es gerade für Christen ein paar heikle Irrwege, die Christen oft im Namen Gottes gehen. Einen meint Luther darin zu erkennen, wenn Christen Gottes Willen, sein Wirken und sein Handeln nur allzu großzügig in einem guten und gelingenden Leben erkennen. Wenn Gottes Wirken und Gottes Wille unter die persönliche Befindlichkeit, unter die subjektive Interpretation fällt, dann ist es letztlich nur das eigene Herz, das schon wieder auf der Suche ist. Und von daher droht dem Menschen die Gefahr. Es droht Gefahr, wenn der Mensch sich nicht vom Heiligen Geist in das Wort Gottes hineintreiben lässt, wie wir es letzte Woche gehört haben von Felix, sondern in die eigenen Meinungen und Befindlichkeiten. Martin Luther nennt einen solchen Menschen einen Philosophen. Ein Philosoph will die Herrlichkeit Gottes unmittelbar zugänglich machen. Das, was ihm Gutes zusteht, das, was ihm gelingt, das vielfältige Sprechen Gottes in seinen Gefühlen und Zeichen in seiner Umgebung, die alle wunderbare Fügungen Gottes sind. Es droht diesem Menschen die Gefahr, nur allzu selbstsicher zu entscheiden und zu wissen, dass dies alles Gott ist und sein Wirken. Liebe Gemeinde, es ist uns in der Regel verborgen, die Spuren des Heiligen wahrzunehmen. Gewissheit in der Begegnung mit Gott, oder anders gesagt, Gott offenbart sich, wird für die Welt klar sichtbar im Leiden und in der Kreuzigung von Jesus Christus. Dort, wo es am törichtsten erscheint, dort geschieht der große Gnadenakt. Dort wird unsere Schuld vergeben, dort wird uns ein neues Herz geschenkt. Dort geht auch uns das Licht auf und Gott vollbringt es. Er vollbringt es durch einen Tausch. All mein dreckiges, beflecktes, unwürdiges, beschämendes, niederträchtiges Verhalten, Denken, die Vergangenheit, die ich verbergen will, all das geht auf Jesus Christus über. Und seine Gerechtigkeit, seine Schönheit geht auf mich über. Das ist ein fröhlicher Wechsel. Philosophen begnügen sich nun nicht bei dem stehen zu bleiben, was Gott selber von sich sagt. Sie wollen die vermeintlichen Spuren der Wege Gottes von sich aus aufzeigen. Und unser Herz will das natürlich auch so machen. Unser Herz will einen Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät erkennen, in den farbenfrohen, leuchtenden, gefühlsbetonten Momenten, sei es jetzt in einer Wallfahrt oder einem Gebet in der Natur beim Sonnenaufgang. Eine solche Herrlichkeit lässt unser Herz sehr gerne zu. Das Problem ist nur, dass wir in der Gefahr stehen, weltlichen Werken göttliche Prädikate zuzuschreiben und dann das Schlechte gut und das Gute schlecht zu nennen. In Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ist die wahre Gotteserkenntnis. Und Luther ist an dieser Stelle ziemlich scharf. Und davon können wir lernen. Er sagt prüfend, jede Weisheit, die Gottes unsichtbares Wesen in Werken erkennt und schaut, die bläht auf, macht gänzlich blind und verstockt. Das menschliche Herz lässt, und ja, auch im Glauben, Gott nicht Gott sein. Es ist schon zum Verzweifeln mit unserem Herzen. Ja, zum Verzweifeln. Und genau das führt uns vor Augen, dass wir ein neues Herz benötigen, einen neuen Geist. Und hier wird die Gnade zur Gnade, weil wir es weder verdient hätten, noch erwarten könnten. Nur ein richtiger Code. Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott klar, glasklar. Alles andere ist uns und unserem Glauben verborgen und nicht einsichtig. Es sind Spekulationen über vermeintliche Spuren des Heiligen mit Gottes Wirken gleichzusetzen. Klar ist, der uns das Wort Gottes sagt, uns die Gnade Gottes bringt, uns in die Gemeinschaft mit Gott einführt, und der wiederum unseren Namen vor Gott bringt und unser Leben mit Gott vereint, ist einzig Jesus. In Jesus Christus gibt sich uns Gott ohne Vorbehalt und Bedingung ganz und gar mit allem, was er ist und tut und hat und vermag. Gott öffnet den Weg zu ihm selbst, indem er sich uns ganz hingibt. Dazu braucht es nicht 10.000 Versuche, Reliquien, Wallfahrten oder eine subjektive Gefühlslage, die einem anzeigt, dass Gott jetzt da ist. Jesus Christus ist die endgültige Zusage und Hingabe Gottes. Gott sagt, ich für dich. Egal, was du jetzt fühlst, egal, was du an Geschichte mitbringst, egal, was du dir leisten kannst. Und das soll nun in Verstand, Wille und Gefühl eingeübt werden, weil das eben nicht die Betriebstemperatur unseres Herzens ist. Das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, uns gefallen zu lassen. Nur in Jesus Christus ist unsere Erlösung und unser Heil. Nur in Jesus Christus ist ein erlöstes und heilsames Leben zu führen. Nun ist Jesus als das Wort Gottes unter die Menschen gekommen, ein Mensch, aber nicht als stummer Rock oder Socke. Wir üben es ein, uns gefallen zu lassen, dass Gott in Jesus alles vollbracht hat. Und das, wenn wir uns in die Heilige Schrift hineintreiben lassen. Und so lernen wir, unser Leben im Glauben zu führen und lassen unser Herz Stück für Stück umformatieren durch das Wort Gottes. Lasst uns nun zum Abschluss den Predigttext für diesen heutigen Sonntag hören. Er steht geschrieben im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Dort steht geschrieben, denn einer ist Gott. Und einer der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst hingegeben hat als Lösegeld für alle, das Zeugnis zur rechten Zeit. Amen.